Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 374, die erste im Jahr 2022. Heute zu Gast Karl Bruckmeier, Präsident bei Atlas Copco, und er erzählt uns, wie sich so ein Konzern digitalisieren lässt und ob wirklich mittlerweile Maschinen im fünf- und sechsstelligen Bereich online gekauft werden in der Atlas Copco App oder auf Amazon. Das ist ganz spannend, weil Karl so unsere Generation ist, also vor 10 Jahren irgendwie noch wild in Workshops saß, um anderen Unternehmen beizubringen, wie E-Commerce funktioniert, jetzt seit ein paar Jahren selber an den richtigen Hebeln sitzt und das auch selber machen kann. Und wie das da funktioniert hat bei Atlas Copco, ob es sich gelohnt hat, einen markenübergreifenden Marktplatz in der Gruppe aufzubauen, das erzählt er im Podcast. Das ist ein Unternehmen mit 10 Milliarden Euro Umsatz, 40.000 Mitarbeitern, einer relativ hohen Rendite mit 20%. Also da kann man schon was bewegen und dürfte den einen oder anderen hier, der sich für die B2B-Szene interessiert, durchaus spannend sein. Ein Wunsch von euch war, dass die Podcasts kürzer werden in diesem Jahr, also nicht mehr eine Stunde, anderthalb Stunden reden, sondern innerhalb von 30, 40 Minuten zum Punkt kommen. Das versuche ich auch in den ersten Folgen. Das habe ich jetzt auch in dieser Folge mit Karl probiert. Gebt mir gerne Feedback, ob das die richtige Richtung ist. Ansonsten dürft ihr wieder gespannt sein auf jede Woche eine neue Folge mit spannenden Unternehmern, Gründern und Experten aus dem Handel, Herstellern und von Marken. Viel Spaß mit Karl. Karl, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Wir planen das jetzt schon relativ lange. Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger. Heute wollen wir darüber reden, ob teure Pumpen, Kompressoren, Vakuumgeräte auch online gekauft werden und wie sich die Digitalisierung im B2B-Bereich entwickelt hat in den letzten Jahren. So, bevor ich hier aber über den B2B-Bereich erzähle, den du ja auch mit betreust, erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was machst du?
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich verfolge auch den Podcast schon sehr lange, habe da auch in den ersten Jahren auch schon sehr, sehr viel von gelernt, bevor wir uns ja auch mal getroffen haben. Ja, aber doch kurz zu mir. Mein Name ist Karl Bruckmeier, bin jetzt 37 Jahre alt und leite zurzeit als Vorstand eine der Sparten im Atlas Copco-Konzern. Das ist ein schwedischer börsennotierter Konzern mit gut so 10 Milliarden Umsatz 2020 und ja, jetzt knapp 50.000 Mitarbeitern weltweit.
Ja, auch auf jeden Fall extrem gut erfasst, auch auf der Webseite. Normalerweise ist es total schwierig rauszufinden, wie viel verdient ein Konzern und wie viel Umsatz macht der. Aber hier ist direkt auf der Über-uns-Seite bei Atlas Copco 40.000 Mitarbeiter, 10 Milliarden Euro Umsatz, 20% operative Marge. Also wenn man nach Pi mal Daumen ungefähr 2 Milliarden, die man reinvestieren kann. Kannst du mal ein bisschen diese Sparten erklären? Weil die meisten Leuten wird Atlas Copco als Marke nicht so viel sagen. Hat man vielleicht mal auf einer Baustelle irgendwo gesehen, aber es gibt ja so ein paar zentrale Bereiche und dann gehen wir mal auf deinen Bereich ein.
Ja, sehr gerne. Also es gibt 4 Hauptbereiche. Das eine ist, wir sind weltweit der größte Hersteller für Kompressoren. Also in Deutschland gibt man natürlich Käser, vielleicht auch so ein Dresser ran. Aber Atlas Copco ist tatsächlich weltweit der größte Hersteller für Kompressoren, aber das eben mit weit über 30 verschiedenen Marken weltweit. Dann gibt es eine Sparte für, ja, wir nennen das Montagetechnik und Montage, auch Werkzeuge, aber auch Technik. Da wird, glaube ich, inzwischen ist es, glaube ich, also 2 von 3 Autos weltweit, die mit Atlas Copco-Werkzeugen montiert werden. Also das ist dann so eine Mercedes-Fabrik oder eine Volkswagen-Fabrik oder ähnliches, wo dann Sitze oder Airbags oder eben auch ganze Autos montiert oder befestigt werden. Das sind so pneumatisch und so servogetriebene Werkzeuge überwiegend. Dann gibt es eine Sparte, die nennen wir Power Technique. Das sind sehr viele mobile Einsatzgeräte. Das könnten auch mobile Kompressoren sein, Generatoren, Beleuchtungsanlagen. Das kennt man und das ist jetzt so ein Bild, das setze ich euch ein, das werde ich nicht aus dem Kopf bekommen. In Deutschland, wenn man die Autobahn fährt, eine Baustelle und da stehen irgendwie so gelbe so Anhänger oder Kästen, das ist dann oft ein Generator oder auch so ein mobiler Baustellenkompressor. Die Wahrscheinlichkeit, dass das von Atlas Copco ist, ist sehr, sehr hoch weltweit. Und dann gibt es eben die 4. Sparte und das ist Vakuumtechnologie. Und da wir sind auch weltweit inzwischen der weltweit größte Hersteller von Vakuumpumpen und Technologie generell. Und genau, und da sind wir nochmal unterteilt in 6 einzelne Sparten und davon verantworte ich eine global.
Ich habe auch gerade probiert, diesen Lichtmast, den du angesprochen hast, ja, sondern es gibt ja diese Lichtmasten, die man auf Baustellen braucht, auf der Autobahn, da ist ja in der Regel, gibt es ja da keinen Stromanschluss, dann oft hängt da ein Generator dran, da gibt es jetzt einen neuen Lichtmast, habe ich gerade gesehen, das Highlight Z3 Plus, Lithium-Ionen getrieben, da habe ich gedacht, da gucke ich mir mal die Preise an, so ein Lichtmast kann man ja immer mal gebrauchen, auch auf der Koppel, konnte ich jetzt aber noch nicht online kaufen. Wenn ich jetzt so einen Lichtmast kaufen möchte, wo muss ich denn da hingehen? Und wen muss ich da anrufen?
Zu dem Lichtwasser kann ich dir gerne den Kontakt herstellen, wie das aber direkt funktioniert. Nein, also wir sind als Konzern, wir sind zwar ein Konzern, auch groß in der Struktur, wir sind sehr, sehr dezentralisiert. Das heißt, ich als Vorstand mit Verantwortung für meinen Bereich habe volle Verantwortung über, wie wir unser Marketing machen, den Marktzugang treffen, wie wir natürlich auch unsere Kunden suchen und eben zum Beispiel jetzt in dem Fall auch ein E-Commerce-Geschäft gestalten. Und so ist das in den Sparten, die zum Beispiel eine Lichtmasten entwickeln und vertreiben, eben auch. Und da sind wir sehr unterschiedlich weit entwickelt. Wie gesagt, also Lichtmasten ist ein anderes Thema, da könnte ich jetzt ein bisschen vertiefen. Aber ich glaube, das geht da mehr so in Richtung, da wird sehr viel verliehen. Das ist, glaube ich, wenig Kaufgeschäft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil ja Baustellen auch oft temporär sind. Oder es geht eben an große Distributoren oder Händler, die das dann auch wieder den Baustelleninhabern dann zur Verfügung stellen. Wie gesagt, aber wie das Geschäft funktioniert, ist, glaube ich, nochmal ein separates Thema.
Okay, gut, dann will ich mit dem Lichtmast nicht nerven, aber ich fand die Konfiguration da schon gar nicht so schlecht, die da angeboten wurde online.
Aber habe ich mir noch nicht angeguckt.
Dann lass uns mal so ein bisschen auf den Digitalisierungsgrad der Industrie eingehen, und das soll ja auch so ein bisschen Spiegelbild sein für die B2B-Branche. Hätten wir jetzt vor 10 Jahren gemeinsam einen Workshop gemacht. So, du bist ja nochmal 2-3 Jahre jünger als ich für ein B2B-Unternehmen, dann hätte uns in der Regel älterer Vorstand gegenüber gesessen, der gesagt hat, nee, also Online-Marketing machen wir gar nicht, wozu? Ich habe ja meine Distributionskanäle, mein Wholesale-Business. Auf Amazon wird nie jemand so ein Produkt kaufen, spielt gar keine Rolle. Diese Beschaffungsprozesse kann eine Plattform wie Amazon gar nicht abbilden. Wir selber online verkaufen wollen wir eigentlich nicht, weil wir sind, je nach Branche, haben wir da eigentlich unsere Vertriebspartner vor Ort, die braucht man auch im B2B-Bereich, denn wenn mal so ein Lichtmast kaputt ist, dann wollen wir den ja nicht irgendwie zurück nach Stockholm geschickt bekommen, sondern der soll ja dann zum Distributionspartner. Da hätten wir dann beide gesessen, irgendwie diesen Workshop, hätten gesagt, nein, das verändert sich alles und das wird alles viel, viel digitaler. So, jetzt bist du der Vorstand. Ja, jetzt bist du derjenige, der das selber entscheiden kann, 10 Jahre, ja. 10 Jahre später. Wie ist die Lage? Wie viele Online-Marketing-Experten suchst du zurzeit? Wie wichtig ist, ja, in Anführungsstrichen, E-Commerce für dein Geschäft?
Tatsächlich sehr wichtig. Also auch sowohl für die Bestandskunden als auch natürlich für das Finden von neuen Kunden. Ich gehe jetzt mal ein bisschen mehr auf den Vakuumbereich ein, aber es ist auch so, dass wir auch in den anderen Sparten im Atlas Copco Konzern schon sehr hohe oder sehr große Online-Anteile auch haben. Entweder das ist die Kundenfindung, ob es tatsächlich auch der Abschluss ist, der dann vielleicht auch online geschieht. Das ist sehr unterschiedlich, vielleicht bei einem Mietgeschäft oder bei einem Ersatzteilgeschäft oder einem Kaufgeschäft. Mhm. Aber es unterscheidet sich auch sehr stark in den Ländern. Ja, also nur wenn wir es in Deutschland nicht finden, kann es aber sein, dass das in Amerika zum Beispiel schon sehr erfolgreich ist, weil auch dort die einzelnen Geschäftsführer sehr autark und sehr, ja, wie sagen wir, dezentral eben auch agieren können und auch sich lokal eben bestimmen können, was sie für ihre Märkte auch benötigen, um da den richtigen Zugang zu finden. Aber jetzt mal vielleicht ein bisschen auf das Vakuumgeschäft eingegangen. Auch dort ist es so, dass wir mehrere Marken haben, mit denen wir in den Markt gehen. Also es sind zurzeit knapp 10 Marken, mit denen wir Vakuumprodukte oder auch Dienstleistungen, auch Ersatzteile vertreiben. Und einen hohen Anteil davon machen wir natürlich inzwischen auch online. Also jede dieser Marken hat natürlich auch eine Webseite. Die meisten Marken haben auch ihren eigenen Webshop, also einen Online-Shop, in dem man natürlich auch Preise einsehen kann, in dem man auch seine Katalognummern finden kann und natürlich auch eine Bestellung durchführen kann. Ja, und so haben wir inzwischen jetzt verschiedene E-Commerce und auch so Webshop-Initiativen. Die unterscheiden sich auch bei uns sehr stark in den Ländern. Ja, weil da manche Länder aber auch schon weiter sind. Wir haben es früher versucht mit so globalen Initiativen, so zentral aus Deutschland heraus, haben es dann aber, haben das mehr oder weniger vielleicht erfolgreich getan. Das war immer so ein Must-Have. Ja. Wir waren natürlich auch vor 10 Jahren, wie du schon sagtest, sehr kritisch, zeigen wir überhaupt Preise, zeigen wir damit unseren Wettbewerbern Preise und haben wir dann auch eher zurückhaltend. Haben das aber vor wenigen Jahren sehr viel weiter geöffnet, haben auch die Online-Shops, zum Beispiel jetzt für eine Marke wie eine Leibold, die wir vertreten, oder auch in AdWords, mehr geöffnet, sodass jeder da auch anmelden kann, jeder auch einen Warenkorb belegen kann, Preise natürlich frei einsehen kann und dann bei uns auch eine Bestellung ausführen kann. Und eine der neueren Initiativen, um das Bild vielleicht noch abzurunden, zusätzlich dazu ist, wir haben auch vor jetzt gut 2 Jahren auch einen eigenen Marktplatz gegründet, wo wir eben auch markenübergreifend den Kunden Produkte, Technologien anbieten können.
Ein internen Marktplatz, also wo die Atlas Copco Marken verkaufen?
Also das ist der MVP war Atlas Copco Marken und natürlich ist jetzt eine weitere Ausbaustufe auch, wie binden wir da jetzt weitere Distributoren ein, Händler ein oder auch, sagen wir mal, komplementäre Technologie. Wir haben aber auch schon angefangen von Wettbewerbern. Ja, das ist das Produktspektrum und das Anwendungsspektrum ist so breit, dass es sehr viel, diese erstmal komplementäre Technologie dazu gibt, die wir damit anbieten möchten, und auch direkte Wettbewerber. Und Wettbewerber bei uns ist auch nicht immer, das Produktportfolio ist so groß, es gibt fast keinen, der in dieser Anwendung den kompletten Katalog anbieten kann. Ja, also so kann es auch sein, dass wir einen Wettbewerber haben, der aber zum Beispiel in einer bestimmten Produktgröße oder Pumpengröße oder in einer Leistungsdaten ein Produkt anbietet, das wir gar nicht im Katalog haben. Also man ergänzt sich auch da sehr oft. Und es ist auch beim Kunden sehr oft so, wenn ich heute in eine Universität gehe oder in eine Forschungsrichtung gehe, dass der immer eine Vielzahl von Produkten hat. Ja, also dass der vielleicht auch in einem eigenen Experiment, in einem Vakuum-Setup vielleicht eine Vorvakuumpumpe von uns benutzt, dann eine Turbopumpe direkt mit ins gleiche System geschaltet von einem Wettbewerber benutzt, aber dann vielleicht von uns wieder eine Instrumententechnik mit benutzt. Also sich auch ein bisschen sein Anwendungsfeld da ganz spezifisch für sein Experiment oder seine Anwendung da aus verschiedenen Herstellern zusammensucht. Ne? Und das versuchen wir da auch mehr mit abzubilden und abzugreifen.
Okay, das verstehe ich. Aber kannst du mal so eine klassische Customer Journey beschreiben? Also im Vakuumbereich, wie teuer ist so ein Gerät? Du hast ja gerade schon gesagt, du unterscheidest zwischen der Anbahnungsphase und der Verkaufsphase. Also kommen jetzt quasi schon die Mehrzahl der Vakuumpumpenkäufer eigentlich über eure Webseite? Seht ihr das über dieses normale sozusagen IP-Demasking? Ja, da seht ihr folgende Universität oder folgender Baukonzern oder folgender Halbleiterhersteller, da können wir nochmal drüber reden,
die gucken sich da was an. Das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, weil jeder Kunde auch innerhalb eines Unternehmens sehr, sehr unterschiedlich ist. Also wie du gerade schon sagst, also wir machen ein sehr intensives und extensives inzwischen Persona-Mapping. Und natürlich darüber hinaus jetzt inzwischen mit großen Kunden auch schon dieses Account-Based Marketing, wo wir auch ganz spezifisch sehen, wem müssen wir auch in einem größeren Konzern natürlich als Entscheidungsträger da auch alles abgreifen. Und da kann ich vielleicht mal so zwei extreme Beispiele nennen. Ein extremes Beispiel ist, wenn du so einen Professor hast wie einem Forschungszentrum mit dem CERN, dem großen Teilchenbeschleuniger oder auch in der TU Darmstadt oder auch in der TU München, die sagen, wir haben hier die Idee, wir möchten ein großes Teleskop bauen oder wir möchten einen Teilchenbeschleuniger bauen und das ist das, was wir damit erreichen müssen. Wir wissen aber noch nicht genau, wie die Vakuumtechnik dafür funktioniert. Dann ist man natürlich sehr früh in der Anbahnung drin und redet über Projekte, die vielleicht erst in 3, 4, 5 oder auch 10 Jahren realisiert werden. Ja, also das ist eine ganz andere Konversation in einem Extrem. Aber auch da geht es natürlich darum, wer ist heute wieder neu an einer Uni, wer forscht, wer macht da vielleicht wer promoviert da und geht dann erstmal ins Internet und versteht, ich habe ein Vakuumproblem. Und dann ist natürlich schon auch die Frage, wie findet der uns, wenn der jetzt mit uns vorher vielleicht in seiner Laufbahn noch nicht exponiert war. Also da sind wir natürlich sehr früh dran und möchten natürlich sehr früh in diese Gespräche mit einsteigen, publizieren eben entsprechend auch wissenschaftliche Papiere, gehen natürlich auf die Veranstaltungen, halten selber auch Vorträge, jetzt natürlich auch sehr viel vermehrt virtuell, um da natürlich für uns Marketing machen zu machen und unser Know-how erstmal auch zu bewerben. Ein ganz anderes Extrem in der Anwendung ist, das war jetzt auch über den Marktplatz, den ich vorhin angesprochen habe, 31.12. kauft sich noch ein Student an der Uni in den USA online für $26.000 einen Lecksucher. Und direkt nachgeguckt.
Was ist ein Lecksucher?
Einen Lecksucher, ein Helium-Lecksuchgerät. Im Prinzip muss man sich vorstellen, das ist zum Beispiel ein Gerät, das setzt SpaceX ein bei sich in der Fabrik für den Bau zum Beispiel dieser Dragon-Kapsel, also die Personentransportkapsel. Bevor die ins All geschickt wird, soll natürlich sichergestellt werden, dass die vakuumdicht ist. Ja, dass praktisch draußen im All, wo ein nahezu perfektes Vakuum herrscht und innen in der Kapsel, wo dann der Astronaut auch noch normal atmen und leben können soll, dass dort praktisch keine Lecks auf molekularer Ebene entstehen. Und Helium wird da eingesetzt als Prüfgas. Im Prinzip kann man sich vorstellen, dass die Kapsel dann zum Beispiel unter Vakuum gesetzt wird und dann zum Beispiel mit Helium drin versetzt wird und man von außen dann schauen kann, A, wird der Druck gehalten und B, wenn der Druck abfällt, kann ich mit so einem Schnüffler, Sniffer nennen wir den, draußen versuchen, diese Helium-Leckquelle zu finden. Also nichts anderes als das, was man klassisch auch vielleicht mit dem Fahrradschlauch in einem Wasserbad gemacht hat. Das machen wir eben mit Vakuum und Helium an der Stelle. Es gibt auch andere Methoden, um ein Leck zu finden. Aber das ist ein Gerät, das typisch eingesetzt wird, zum Beispiel in der Forschung und Entwicklung, aber eben auch bei Bau von großen Vakuumanlagen. Und dann ist ja immer wieder die Frage, stecke ich mehr Geld rein, indem ich zum Beispiel Edelstahl ist sehr, sehr teuer und so große Vakuumexperimente sind sehr teuer, stecke ich da eben Geld rein, das System dichter zu bekommen, oder packe ich eben eine zusätzliche Pumpe rauf an das System, die dann vielleicht dieses Leck, das ich zwar habe, aber nicht finden kann, eben kompensieren kann, ja, mit einer zusätzlichen Vakuumpumpe.
Und das ich hoffe, für den Fall mit SpaceX entscheidet man sich für die erste Variante.
Ja, die erste Variante. Also die haben Dutzende von diesen Lecksuchern im Einsatz zum Beispiel und sind da auch sehr erfolgreich.
Okay, aber lass mal kurz bei diesem Thema bleiben, dieser Customer Journey, also ein Professor guckt sich was an und ein Student kauft irgendwas. So in der klassischen Online-Welt wäre das ja so, dass man sich dann anschaut, okay, wo kommt er her? Hat er vielleicht schon mal ein White Paper runtergeladen vorher? Mhm. Hat er sich einen Vortrag angeschaut? Habe ich den vielleicht schon in meiner Datenbank und kann dann bewerten, wie erfolgreich sind für mich diese Formate Online-Vorträge oder Messen und Co. Das ist ja was B2B-Unternehmen eigentlich sehr schlecht können. Also die haben ja dieses datengetriebene CRM in der Regel nicht. Die haben quasi ihre Bestandskunden, von denen sie wissen, was haben die bisher gekauft und wie liquide waren die bisher oder wie solvent waren die bisher. Aber die haben eigentlich nie so nach vorne gerichtete Daten, bei denen sie sagen können, okay, wir müssen eigentlich jetzt jede Woche das Lecksuch-Seminar sozusagen in Brasilien anbieten, weil der Return on Invest quasi für dieses Videomaterial ist relativ hoch. So, das
ist natürlich das machen wir.
Das macht ihr?
Und genau das machen wir. Also wir haben vor, jetzt sind schon knapp 4 Jahren, auch HubSpot zum Beispiel erst in einem Land, in einer Vertriebsregion, USA damals eingeführt. Inzwischen haben wir es weltweit ausgerollt, auch markenübergreifend. Und das natürlich auch an die Webshops angebunden, auch an die Social-Media-Kanäle eingebunden. LinkedIn ist zum Beispiel für uns ein sehr erfolgreicher Kanal, wo wir auch viele dieser Webinare aufgenommen haben und auch festgestellt haben und auch da auch neue Bedarfe für Themen auch überhaupt erst neu wieder erkannt haben, dafür dann wieder ein Webinar produziert haben. Und das ist natürlich jetzt, das ist natürlich Content, der auf ewig weiterlebt, ne? Und den wir dann immer wieder auch publizieren können, wo wir auch immer wieder Live-Seminare geben und dadurch auch wirklich neue Kunden gewinnen. Und so konnten wir auch feststellen, dass dieser Kunde, der den Lecksucher da am 31.12. gekauft hat, vorher bei uns noch in keiner Datenbank aufgetaucht war. Also auch solche Käufe gibt es von so einer Customer Journey. Ne? Jetzt muss man fairerweise sagen, 31.12., gut, das Uni-Jahr ist in den meisten Fällen ja auch September bis September. Es gibt schon auch oft so Last-Minute-Buys, Studenten, die noch ihr Budgets vielleicht auch aufbauen müssen, damit sie nächstes Jahr das Gleiche auch nochmal bekommen. Aber nein, also das ist durchaus eine regelmäßige Transaktion.
Verstehe ich. Dann, also das macht ihr schon. Also ihr das habt quasi HubSpot und ihr trackt das, aber wie sieht denn eure Organisation dafür aus? Das fällt ja vielen B2B-Unternehmen auch schwer, das irgendwie einzubetten. Ist das Teil der Vertriebsorganisation? Ist das Teil des Marketing-Teams? Gibt es vielleicht eine übergreifende BI-Organisation, die das irgendwie trackt? Wie hast du das gebaut?
Das war eine Diskussion, als wir damit begonnen haben vor 4 Jahren. Und ich habe damals als Geschäftsführer noch in den USA, war ich im Geschäftsführer dieser besagten Vertriebsorganisation, haben das HubSpot damals da eingeführt und habe da gekämpft, ist sicherlich übertrieben, aber wir haben schon recht lange diskutiert, auch damals ich mit meinem Chef, weil ich sagte, ich brauche einen neuen Head of Marketing. Und das ist alles merkt man, das ist ja kein Marketing. Und wir müssen da was anderes machen. Und dann wurde lange natürlich diskutiert, ja, aber das, was du da vorhast, haben wir jetzt verstanden, aber das ist ja kein Marketing, das ist ja Kommunikation. Und ich so, nein, das ist Marketing. Nein, das ist Kommunikation. Und am Ende ist die Diskussion aber so ausgegangen, und das ist auch wieder typisch für den Fall, wie wir Kultur und auch Führung im Atlas Copco-Konzern leben, ist, dass wir sagen, wir glauben an die zentrale Struktur. Wir glauben, dass der Geschäftsführer oder die Organisationseinheit eben auch die volle Verantwortung hat, aber dementsprechend natürlich auch, also die Ergebnisverantwortung, aber dementsprechend natürlich auch die Rechenschaft dafür ablegen muss. Wir lassen dich mal machen. Und ein Jahr später war es dann tatsächlich so, dass wir sagten, oh, das ist wirklich jetzt Best Practice und das rollen wir weltweit aus. Wir haben jetzt verstanden, was ihr da macht und das möchten wir jetzt in die anderen Länder ausführen für die gleiche Marke und dann später auch markenübergreifend. Wir möchten da unsere Systeme weiter mit anbieten und haben dementsprechend natürlich eine Organisation dafür aufgebaut. Ja, und so war es dann so, dass dann mein Head of Marketing aus USA, zwar für die Vertriebsorganisation USA zuständig war, sich dann aber zusätzlich ein Team aufbauen konnte, die dann auch dediziert global erstmal den Rollout für zum Beispiel die HubSpot-Änderung Land bei Land mit betreuen konnte und jetzt natürlich auch weiterhin das Thema Analytics und BI, wie du es gerade schon nanntest, auch mit betreuen und den Länderorganisationen, den Vertriebsorganisationen damit hilft. Es ist nicht der Vertriebsorganisation untergeordnet, sondern parallel dazu. Das haben wir bewusst so gestaltet, weil es ist eine eigene Kompetenz. Ich habe damals auch mit in die Geschäftsführung dort mit aufgenommen und gesagt, wir haben zwar die Vertriebsleiter, wir haben Finanzen, wir haben Personal, und das ist eine zusätzliche Funktion, wenn wir sagen, das unterstützt jeden Fachbereich. Weil ich sage, das eine ist natürlich das Thema Kunden, und das ist für uns sehr, sehr stark. Und das ist ja eingangs auch schon gesagt, eine große Hürde für uns ist, für alle, glaube ich, weltweit, ist auch das Thema, wie finden wir Personal, ist auch das Thema Employee Experience, wo finden wir neue Talente, also auch wie vermarkten wir uns dort. Und ich glaube, das ist dann so eine Schnittstelle, die, ja, vielleicht kann man das so vergleichen wie mit Finanzen, die auch jeden Geschäftsprozess irgendwo mit unterstützen muss. Und heute haben wir es eine Stufe weitergehoben. Also jetzt in meiner neuen Funktion, in dieser globalen Verantwortung, habe ich eine neue Stelle kreiert, eben auch parallel zum Thema Marketing, parallel zum Thema Operations oder Engineering, klassische Produktentwicklung, oder eben Finanzen haben wir eine neue Funktion generiert, die nennen wir jetzt Customer Experience, also CX. Mhm. Und dort werden jetzt diese ganzen Themen zusammengezogen. Ja, das ist parallel zum Marketing, parallel zum Kommunikation. Also ich habe auch einen VP für Comms, einen VP für Marketing, jetzt eben auch einen VP für Customer Experience, die jetzt weltweit, das ist die gleiche Person, die ich damals auch in den USA hatte, die mitgehoben auf diese globale Funktion und betreut jetzt weltweit genau das Thema. Also nicht nur digitales Marketing, sondern wir nennen es eben auch Integrated Marketing natürlich. Für uns sind ja alle Kanäle relevant und wir sehen ja auch, wenn wir unsere Kunden verfolgen, es ist ja eben diese Online-Offline-Journey immer wieder und das ja auch in einem Kreis, also wir nennen es dementsprechend auch Flywheel, ja, also soll ja auch so ein Schwungrad sein, ist ja auch mal wieder das selber bekräftigt und so betreuen wir das jetzt weltweit global.
Jetzt, okay, verstehe ich. Also das muss man sich ja schon vorstellen, wie in einem B2C-Konzern eigentlich, dass man Kunden tatsächlich auch versucht, in allen Kaufphasen zu bewerten. Also vor dem Kauf, während des Kaufs, nach dem Kauf, eben auch Produkte. Das ist ja schon sehr modern. Dann lass uns mal das zweite Thema, das hast du schon genannt, einmal versuchen zu verstehen. Dieser interne Marktplatz. Das klingt jetzt einfach. Ja, da wird der ein oder andere B2B-Konzern-Mitarbeiter hier zuhören und denkt sich so, das wäre doch eigentlich auch was für unseren Konzern. Wir haben auch irgendwie 20 Marken. Jede Marke hat irgendwie 10 verschiedene Länder. Alle Länder sind irgendwie unterschiedlich. Es würde doch irgendwie Sinn machen, das dann auf so eine Plattform zu heben. Das scheitert in der Regel ja an diesen verschiedenen regionalen Interessen. Plus dann hat oft noch technische Hürden, sozusagen Daten sind nicht synchron, es gibt keine globale Preisstrategie, man versucht eigentlich diese Preise so ein bisschen zu nicht zu verheimlichen, aber zumindest nicht offenbar
zu maximieren.
Genau, man versucht ja aber eigentlich so in diesen Request-for-Quote-Prozess reinzukommen. Ne? Der Kunde, der wird sich schon melden, wenn er was will, und dann finden wir schon den Preis, der für uns am besten ist und für den Kunden natürlich auch. So, daran scheitern fast, na, nicht alle Marktplatzprojekte, die ich bisher gesehen habe, aber viele dieser internen Marktplatzprojekte. Du hast jetzt gesagt, ihr habt das ja schon gemacht. Also wie hast du denn diese Hürden beseitigt?
Also umgekehrt. Ich glaube, wenn wir jetzt überreden würden, wo haben wir viel missgebaut und wo haben wir viel Geld versenkt und wo haben wir viele Fehler gemacht oder die klassischen Fuck-Up-Nights, wie es die in vielen Startup-Hubs gibt weltweit, könnte ich da eher Bände von erzählen, wie man es nicht macht und was man auch alles vermeiden muss. Und vieles, glaube ich, der Probleme, die hast du auch gerade schon aufgezählt und von denen sind wir auch nicht verschont geblieben. Denn die Idee war toll und so haben wir uns auch damals kennengelernt und es hat doch recht lange gedauert, bis wir auch überhaupt erstmal starten konnten. Bis wir dafür auch Geld locker gemacht haben, weil es halt auch zu der Zeit, als ich gestartet habe damit, also 2017, ist doch noch eher so ein Schatten- oder ein Randthema war und das Verständnis dafür zwar sehr schnell da war, aber doch, wie kommen wir dahin? Ja, dann ist das eben irgendwo eine Kostenstelle und bis wir dann eben geklärt haben, nein, das kann nicht als Kostenstelle funktionieren, weil dann gibt es zu viele Mitreder, es muss eine eigenständige Organisation sein, also bis wir dann eben auch entschieden haben, mir war es wichtig, dass es eine Ausgründung ist, mir war es wichtig, dass es ein unabhängiges Setup ist, das auch von unseren IT-Systemen unabhängig ist, dass wir da nicht erstmal sagen, aber das ist doch da und da muss das Internet sein und hier muss das VPN und hier müssen die Sicherheitsthemen sein. Also so die ganzen Hürden da erstmal versuchen, unabhängig davon zu gestalten. Das hat eine Weile gedauert, das haben wir am Ende hinbekommen. Wir haben gegründet, wir haben es auch kapitalisiert, damals mit einer Million Dollar erstmal in den USA, also als Startkapital, haben dann den Startschuss gegeben. Und haben dann erstmal angefangen zu bauen, gemäß dem MVP. Wir sagen, okay, wir bringen die ersten 3 Marken online, wir bringen die ersten 100 Produkte online und schauen, dass wir eine Transaktion abschließen können und bauen das dann natürlich immer mehr in Sprints weiter aus. Das hat auch ein Jahr sehr gut funktioniert, bis wir dann tatsächlich an größere Hürden wieder kamen. Und das war dann die technische Anbindung. Ja, also so unabhängig, wie wir sein wollten und dann auch erfolgreich waren, kommt natürlich irgendwann der Punkt, wo du sagst, wie bindest du dich jetzt, wenn du weiter skalieren möchtest, eben an Themen an wie Warenverfügbarkeit. Ja, und da musst du eben an deine hauseigenen Systeme, in unserem Fall ist das SAP, ran, um dann Logistik bedienen zu können oder auch eine Kundenbetreuung machen zu können, etc. Weil am Anfang MVP-Style war natürlich so, es kommt ein Auftrag rein und der wird dann an die jeweilige Vertriebsorganisation weitergegeben und die wickelt den dann ab. Ja, also so ein Dropship-Modell. Und wenn wir das natürlich weiterentwickeln möchten, da jetzt die Effizienzen heben möchten, sind wir natürlich irgendwo an dem Thema Schnittstellen zu den verschiedensten Backend-Systemen. Und dann wird das Ganze komplexer. Und das ist aber das, was wir uns natürlich auf die Fahne geschrieben haben, jetzt auch für die nächsten Jahre, weil wir sowohl, wir fahren jetzt so eine Strategie mit mehreren Kanälen. Also für uns sind die Branded Shops, also die mit den Eigenmarken natürlich sehr, sehr relevant nach wie vor, weil auch darüber viele Kunden ihren Einstieg finden, sei es über die Social Media Plattform oder auch über die Publikation oder das sind sehr starke Marken. Ja, also so eine Marke wie Leibold, die älteste Vakuummarke der Welt, seit 1850 im Spiel, aber auch Atlas Copco seit 1873, Edwards seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Das sind natürlich starke und bekannte Marken in der Forschung und Entwicklung, aber auch in der Industrie, in der Chemie, im Stahlbereich. Und also auch das ist natürlich eine Marke, die wir auch weiter über die eigenen Webseiten spielen wollen. Und so sind wir heute jetzt eher am Schauen, okay, wie kann man das nach außen hin über die Marken zum Beispiel zum Kunden hin differenzieren und nach innen dann natürlich schon schauen, wo sind auf der Technologieseite, sei es BI, sei es Marketing, sei es Product Data, also sowas wie PIM etc., wo sind da natürlich gemeinsame Hebel, die wir ziehen können, um dann diese Plattform auch zu bedienen. Und das ist eine Skalierung, die wir jetzt vorhaben und wo wir auch massiv die Teams jetzt auch dieses Jahr weiter ausbauen werden.
Aber das klingt ja, also wenn man jetzt mal in einer idealen Welt versucht, das zu argumentieren, das klingt ja sehr komplex. Ne? Du hast im Grunde genommen für jede Marke, also wenn man Leibold als Beispiel, hast du irgendwie einen Instagram-Auftritt, einen LinkedIn-Auftritt, du hast eine Webseite in verschiedenen Sprachen, dann hast du vielleicht noch sozusagen auch die Produktdaten auch noch in verschiedenen Versionen, weil USA braucht andere Sicherheitsblätter als Deutschland. Dann hast du noch andere das Problem, dass
Kabel,
dann will Leibold den Shop in Deutschland, den Shop in Frankreich und den in Brasilien, weil das sind jetzt gerade die drei wichtigen Märkte, aber sonst möchten sie es irgendwie nicht verkaufen, weil die amerikanische Gesellschaft hat und andere Vertriebsorganisationen. Das ist ja immer eine sehr stark intern geprägte Sicht aus einer Kundensicht. Wäre es ja so, dass man diese Marken dann schon zentral auf einer, sag mal, Atlas Copco-Plattform findet, wo das auch so ein bisschen homogenisiert ist und man dann auch in der Lage ist, bestimmte Dinge auch zu vergleichen und vielleicht passt die Leibold-Vakuumpunkte zu mir besser als die von irgendeiner anderen Marke. Würdest du dem zustimmen und sagen, naja, dann wir sind jetzt gerade in so einer Phase, bei der diese Unternehmen das auch lernen müssen, dass es total schwierig ist, für jede Marke so ein globales E-Com-Geschäft zum Beispiel zu betreiben, dass das vielleicht einfacher ist, aus einer Zentralfunktion bereitzustellen oder siehst du da einen anderen Weg?
Also, und das Bild wird noch komplexer. Was bei uns wichtig ist, zu verstehen, ist, die Marken, die wir haben, wir treten ja nicht als Atlas Copco-Konzern, als Markenunternehmen auf, sondern mit den einzelnen Marken zu verbunden. Und die Marken, es ist nicht einfach nur gleiches Produkt, gleicher Kern, andere Farbe oder anderes Logo, sondern die Marken sind auch wirklich aktiv im Wettbewerb zueinander. Ja, und so gibt es natürlich auch Kunden, die sagen, ich hatte eine schlechte Erfahrung, jetzt mache ich den Markenwechsel. Beispiel, ich bin jahrelang Skoda gefahren und möchte jetzt nicht mehr Skoda fahren, sondern möchte jetzt Seat fahren. Das war ein plakatives Beispiel. Und möchte mit der anderen Marke auch nichts mehr zu tun haben, weil da war der Service schlecht. Beispiel. Ja. Und so haben wir natürlich heute auch, treten auch die Marken im Wettbewerb zueinander, also sowohl bei Angeboten, bei Bieterverfahren, auch bei Großprojekten, aber auch mit differenzierter Technologie. Und deshalb ist dieses, dass wir das dedizierte Markenbild und die Kanäle auch beibehalten, natürlich auch dediziert dafür Vertriebsorganisationen haben, Serviceorganisationen haben, dedizierte Entwicklungsorganisationen haben, auch teilweise also dedizierte Fabriken auch noch vorhalten, ist sehr wichtig für uns, um dieses Multibranding auch fahren zu können. Das als zusätzlichen Komplexitätslayer noch obendrauf. Aber ansonsten gebe ich natürlich recht. Ja? Also wie ist das? Die einzelnen Länder sind unterschiedlich, die einzelnen Vertriebskompetenzen sind unterschiedlich, wie ich auch schon eingangs sagte. Bei uns hat auch ein Geschäftsführer einer Vertriebsorganisation da sehr viel Entscheidungshoheit auch mit, weil er ja den Kanal auch verantwortet. Aber jetzt ist natürlich so, Und die Kompetenzen sich teilweise vielleicht auch gar nicht leisten kann. Sagt, du, wenn ich jetzt so viel Geld ausgeben kann, muss ich entscheiden, mache ich jetzt das oder das. Ja, und dann gehe ich lieber in die Kanäle, die ich schon kenne oder investiere in die Distributionsnetzwerke, die ich schon kenne und anstatt etwas anderem. Und so, deshalb bauen wir jetzt das Thema E-Commerce schon auch zentral weiter aus, ja, als Unterstützung, auch als Dienstleistung für die einzelnen Länder und machen dann, dass du sagst, du hast zentrale Tech-Teams, die vielleicht auch differenziert für es gibt ja natürlich regional sehr große Unterschiede. Also in China musst du ganz anders handhaben. Anscheinend schon sind es die Regularien oder sind das Farbschemata, ja, oder sind das, ja, da darf der Einkaufsbutton eben nicht grün sein, sondern muss rot sein. Also da gibt es ja viele Lokalisierungsthemen und auch die Kanäle sind anders. als in den USA. Und das ist in Deutschland nochmal wieder anders. Aber schon, es gibt, glaube ich, auf der Tech-Seite schon sehr viele Gemeinsamkeiten, was die Produktdaten angeht, was Daten, was auch eine Logik oder eine Strategie angeht. Und dann in der Ausführungsseite bauen wir auch nochmal zentrale regionalisierte Teams aus, die aber schon auch übergreifend für die Vertriebsorganisationen dort eben agieren. Und dann so, dass der nächste Layer ist dann so auch, wie mache ich einen Kundensupport, wie mache ich eine Chat-Interaktion, wie mache ich eine Auftragsabwicklung. Ist das auch etwas, was sich jede Vertriebsorganisation wieder aufbauen muss? Wo wir sagen, dann wird das wahrscheinlich nicht erfolgreich werden, sondern wo wir sagen, nee, das ist schon auch wieder Geld, das wir zentral in die Hand nehmen, aber dann dediziert zum Beispiel für das Land Amerika. Und dann sagen, okay, da bauen wir jetzt was aus, das müsst ihr nicht selber tun, aber dann Hand in Hand integriert in eure Vertriebsorganisation, sodass dann natürlich am Ende auch funktioniert.
Okay, verstehe ich. Also macht also Sinn, von oben ist auch nachvollziehbar, aber ist natürlich schon komplex. Ja, also viele Marken, viele regionale Interessen, alle bauen sich, jeder baut sich mit dem System, was er irgendwie gerade hat, Dinge. Also es ist schwer zu zentralisieren. Ist denn diese Idee, die wir auch dann mal, ich glaube, wir haben uns ja kennengelernt vor ungefähr 4 Jahren, glaube ich, wenn ich das so ganz grob richtig einschätze.
15, 16,
ja. Ja, genau. Dann hatten wir besprochen, naja, man muss so diese Koalition der Willigen bilden. Man muss quasi irgendjemanden finden im Konzern, der irgendwie Bock drauf hat, und drumherum entwickelt sich dann so viel Momentum, dass dann alle, die so ein bisschen zweifeln, so nach und nach da reinkippen. Genau. Also ein klassische, so, das ist so eine Transformationsstrategie. Hat das für euch funktioniert?
Das hat für uns sehr gut funktioniert. Also wie gesagt, ich habe es ja damals in USA begonnen und da den Kern eben machen können und da auch so viel Freiheit dann eben auch im Konzern bekommen zu sagen, okay, du machst diese Ausgründung und du kannst aber auch für das Bestandsgeschäft eben auch ein HubSpot aufbauen, ein integriertes Marketing aufbauen und also auf beiden Kanälen, also sowohl den bestehenden als auch diesen neuen Kanal eben aufbauen und dann machen. Ja? Und das war natürlich, und dann fängt es natürlich an, dir die ersten Teams dafür aufzubauen, die auch mitzureißen. Und wie eingangs dann schon, oder vorhin auch schon gesagt, die sind jetzt natürlich auch teilweise in globaler Funktion auch mitgewachsen und rollen das jetzt auch für weitere Länder, weitere Marken oder weitere Strukturen auch schrittweise mit aus. Ne? Ich meine, komplex ist bei uns alles im Konzern. Ne? Also in so einem 10-Milliarden-Konzern und auch die Sparte, die ich verantworte, sind ja auch schon so ein guter, mittlerer, dreistelliger Millionenbetrag. Da ist alles komplex. Ne? Also da agieren Teams standortübergreifend, das sind 5 Fabriken weltweit, das sind 24 Vertriebsorganisationen, da ist jeder Prozess, ob das ein Finanz- oder ein Monatsabschluss oder wir leben in dieser Komplexität oder das ist, glaube ich, für uns der Gang und Gäbe. Und natürlich so müssen wir uns auch überlegen, wie räumen wir auch da so eine Struktur aus. Ich glaube, der Schlüssel hierzu ist eben nicht zu sagen, okay, top-down, stellst jetzt alles gleichzeitig aus, sondern eben in diesem agilen Prozess, Schritt für Schritt, Land für Land, Marke für Marke, Anwendung für Anwendung.
Okay, dann gehen wir mal zu dem letzten Teil, den wir vor 10 Jahren in diesem B2B-Workshop angesprochen hätten. Das wäre nämlich Amazon. Ja, Amazon ist ja dein Problemlöser, war vor 10 Jahren. Zumindest hätte man gesagt, ja, verkauf doch erstmal ein paar Pumpen, ja, oder ein paar Kompressoren bei Amazon. Dann wird man ja so ein bisschen lernen können, ob die Leute danach suchen und dann wird das schon funktionieren. Was ist deine Lernkurve mit so einer Plattform wie Amazon oder in anderen Märkten, dann in Südamerika, weiß ich, Mercado Libre zum Beispiel, in Osteuropa.
Ja, oder in China so ein Taobao.
Genau. Macht er da was? Kann ich so eine Pumpe schon bei Taobao oder bei Amazon kaufen?
Also nicht den gesamten Produktkatalog, aber es gibt einzelne Vertriebsorganisationen in den Ländern, die da immer wieder experimentieren. Ist das in Amazon, ist das auch in Google Shopping? Ist das ein Ersatzteilgeschäft? Sind das vielleicht auch schon komplexere Anwendungen? Das Komplexere wahrscheinlich eher weniger, weil es ist schon so, wenn du dir eben eine Vakuumpumpe vielleicht für mehrere tausend Euro oder auch zigtausend Euro dann kaufst oder auch ein System drumherum. Erstens ist es schon auch im Vertrieb sehr beratungsintensiv. Also im Vergleich zu vielen B2B-Unternehmen machen wir ja fast 90% unseres Vertriebs direkt über Direktvertrieb und haben weniger als 10% über Distributoren und Händler. Ja, also das unterscheidet uns sehr stark. Wir haben sehr viele promovierte Doktoren der Physik oder auch der Chemieprozesse bei uns im Vertrieb oder auch in der Applikationsberatung. Ja, weil es dann, weil man darf bei Vakuum, zum Unterschied zum Kompressor, beim Kompressor halte ich immer alles weg vom Kompressor. Der muss einfach nur Druck erzeugen auf einen anderen Prozess. Denn beim Vakuum ist so, egal was der Kunde macht, egal welche Anwendung der macht, ob der ein Krypton-Satellitentriebwerk testen möchte unter Weltraumbedingungen oder eben Würstchen verpackt, alles geht durch die Vakuumpumpe durch. Und das muss natürlich diesen Prozess abkönnen. Und da muss man natürlich schon aufpassen, dass man da erstmal ja für den Menschen und Leben sichere Prozesse fährt und auch für die Anwendung drumherum. Und deshalb ist es da auch schon beratungsintensiv. Natürlich haben wir, und das sehen wir jetzt ja wieder auch erfolgreich, mit diesem Plattformversuch in den USA. Es gibt Kunden, auch Neukunden, mit denen wir vorher noch nicht in Kontakt waren, die sagen, ich weiß, was ich will, das möchte ich bei dir kaufen, um mein Experiment oder mein Setup dazu ergänzen und kaufe das auch für zigtausende Dollar per Kreditkarte bei dir schon online. Also da geht das Spektrum einfach sehr weit auseinander. Aber da sind wir sehr offen für. Ne? Ja, aber nur so prinzipiell schon zu sagen, das gesamte Produkt, den gesamten Produktkatalog jetzt auf Amazon zu stellen, das ist von der, das können wir wahrscheinlich beratungstechnisch noch nicht abdecken, ne? Dass du sagst, wie das tust. Und deshalb fahren wir da jetzt eher unsere eigene Linie. Aber Ersatzteile und bestimmte Produkte, oder wo wir sagen, das sind einfache oder das sind Schnelldreher etc., damit wird in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich schon gefahren.
Okay, aber das ist ja schon mal wichtig zu verstehen, diese 90% Direktvertriebsanteil, das ermöglicht euch natürlich auch ganz andere Einstiegsszenarien bei Direktvertriebsstrategien. Viele Konzerne sind ja in einer Wholesale-Logistik noch gefangen oder haben halt sehr, 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 sehr tief integrierte Prozesse mit Partnern und können einfach nicht so stark experimentieren, wie das jetzt gerade können. So, jetzt werden ein oder andere zuhören und sagen, ach, ich wäre gerne, ich wäre auch gerne wie Atlas Copco oder ich würde das gerne schon so weit haben, wie das bei Karl entwickelt ist. Ja, aber ja, das kommt ja auch nicht von irgendwoher. Das habt ihr natürlich in den letzten 5 Jahren euch erarbeitet. Das ist natürlich super interessant zu hören, okay, andere gucken vielleicht auf euch oder gucken auf dieses Szenario und würden auch gerne diese Digitalkompetenz schon haben. Was sind denn die Herausforderungen oder die Dinge, die du in den nächsten 1 bis 2 Jahren lösen willst? Wo du sagst, so, aber wenn wir das könnten, das ist eigentlich der nächste Schritt, über den man jetzt nachdenken muss im digitalen B2B-Vertrieb.
Also für uns intern haben wir noch sehr viele Hausaufgaben zu machen. Also was die Anbindung der Systeme an unsere Backend-Systeme geht. Also da ist noch sehr, sehr viel Arbeit zu tun, weil das teilweise, wir sind ja auch sehr stark über Akquisitionen gewachsen in den letzten 5 Jahren alleine. Also Atlas Copco hat als ursprünglich Kompressoren und auch Werkzeughersteller ist ja erst 2014 in diese Vakuumwelt eingestiegen, hat damals in 2014 oder 2013 AdWords Vakuum gekauft, in 2016 Leibold Vakuum gekauft, hat dann auch über die Marke Atlas Copco ein bisschen Eigenentwicklung gehabt. Und dementsprechend haben wir auch historisch noch eine große, sehr heterogene IT-Landschaft, die aber immer weiter natürlich jetzt konsolidiert wird und harmonisiert wird. Natürlich auch alles, was wir neu machen und neu entwickeln, natürlich auch immer gleich wieder auch systemübergreifend natürlich auch schon oder standortübergreifend und auch prozessübergreifend natürlich auch funktioniert und funktionieren soll. Aber trotzdem, da ist noch einiges an Hausaufgaben zu tun. Also wenn ich jetzt nur an die nächsten 1-2 Jahre denke, also wie ermöglichen wir eben auch dem Marktplatz in den USA direkte Lieferzeiten, tatsächliche Lagerbestände aus Zentrallagern, aus Köln zum Beispiel, eben auch abrufen zu können, weil wir nicht jedes Produkt weltweit überall vorhalten, sondern verschiedene Logistikzentren natürlich weltweit haben. Und wenn das dann bestellt oder abgerufen wird, dementsprechend da auch hinterlegt wird. Also da ist schon noch, glaube ich, da hängt noch sehr viel Potenzial für Effizienzen. Ne? Das Zweite, ich glaube, die zweite große Hürde ist, ich glaube, wie gesagt, marketingtechnisch und wie finden wir Kunden, wie machen wir auch personenbasiertes Marketing, kundenbasiertes Marketing. Ich glaube, da sind wir schon sehr gut und das müssen wir natürlich ständig weiter ausbauen und probieren da auch neue Tools aus, neue Wege aus und schauen auch sehr branchenunterschiedlich. Wie gesagt, es gibt ja, wir haben ja manche Customer Journeys, die sehr lang sind, ja, die auch sehr beratungsintensiv sind. Und wir haben manche, die, wo der Kunde schon weiß, was er braucht oder glaubt zu wissen, was er braucht, dann vielleicht kommt und nach einem kurzen Chat doch nochmal feststellt, ach nee, eigentlich schon mal, es gibt noch was anderes und nicht nur das, was du in deinem Textbuch vielleicht gelesen hast, aber doch dann sehr schnell kaufwillig und kaufbereit ist, weil er ein Budget auch auszugeben hat oder weil er natürlich auch sein Experiment vorantreiben muss. Auf der Schiene sind wir sehr gut. Dann die nächste große Hürde ist, wie vorhin auch schon gesagt, das Thema E-Commerce auch weiter auch strukturiert in dieser größeren, globaleren Struktur jetzt auch auszubauen. Und da wird natürlich eine größte Herausforderung sein, überhaupt Talente auch zu finden. Also können wir da Talente auch anziehen für einen Konzern, der vielleicht nicht klassisch ein E-Commerce-Konzern ist oder auch so ein klassisch zumindest als Digital Konzern vielleicht bekannt ist.
Also bleiben wir mal ganz kurz bei Talente. Du hast gesagt, ihr seid jetzt quasi im deutlichen neunstelligen Bereich schon unterwegs, sozusagen mit deiner Sparte und sozusagen bezogen auf die digitalen Themen, die du machst jetzt, E-Commerce, Marktplätze und andere Dinge, HubSpot hast du auch gerade genannt. Wie viele Leute sind denn dediziert für diese digitalen Themen bei dir zuständig?
Also das, Dann noch ein Zusatz dazu. Vieles, was wir jetzt im E-Commerce-Bereich machen, ist auch übergreifend für meine Sparte. Also das verantworte ich dann als Gesamt, weil ich die Projekte dann treibe, aber das mache ich natürlich für die anderen Sparten mit. Denn wir sind so ein bisschen, wie wir aufgeteilt sind, die Marken sind nicht nur einer Sparte zugehörig, sondern auch mehreren. Ne? Das muss man sich vorstellen, wie wenn es bei einem VW-Konzern eben die Marken Audi und Seat und Skoda gibt, um jetzt noch bei dem Beispiel zu bleiben. Und dann sind die Sparten bei uns aber eben organisiert nach Mittelklassewagen oder Sportwagen oder LKWs. Ne? Und die agieren natürlich zum Kunden hin markenübergreifend. Und so fahren wir natürlich auch die E-Commerce-Aktivitäten spartenübergreifend. Und dann sind wir natürlich sehr schnell in einem mittleren zehnstelligen Umsatzbetrag, mit der wir dann eine Organisation natürlich auch auffahren und behalten können. Also es ist nicht nur für meine Sparte, sondern das machen wir mit diesem Team dann übergreifend. Und da sind wir jetzt, ja, Ende des Jahres haben wir die Ambition, auch erstmal in einem guten zweistelligen Bereich zu sein, ganz dediziert für das Thema Digital Marketing, E-Commerce. Was natürlich hinzukommt, ist die ganze IT-Struktur, die ja Plattformsysteme auch übergreifend betreuen, also nicht nur dediziert für E-Commerce, sondern ERP generell, Produktdatensysteme generell. Und das ist natürlich eine weitaus größere Organisation, auch mit weit über 100 Mann, ne, inzwischen schon. Und das ist auch ein Team, das rasant wächst.
Und dann letzte Frage beim Thema Talent. Du hast gerade schon genannt, das hat ja mittlerweile jeder Gesprächspartner, dieses, wenn es jetzt nicht irgendwelche Supply Chain, Corona-related Probleme sind, dann ist es Talent. Wo kriege ich eigentlich die Leute her? Also wirklich, da werden große Zahlen aufgerufen. Hat Atlas Copcon schon so eine Remote-Kultur? Also kann ich da jetzt irgendwie aus Lissabon für die Kollegen in Stockholm arbeiten oder muss ich dann doch nochmal umziehen dahin?
Also ich habe mal so, ganz konkret, das jetzt wieder anhand des Beispiels von meinem direkten Team. In meiner globalen Verantwortung bin ich ja nie am richtigen Ort. Nochmal, also ich kann in einer Fabrik angesiedelt sein, aber jeden Tag habe ich natürlich Themen in jeder der Fabriken und bei jedem der Kunden weltweit in welchem Land. Also spielt es de facto wenig eine Rolle, wo ich wohne oder sitze, weil ich immer am falschen Ort bin, basierend auf den Themen. Und ich glaube, mit der Mentalität gehen wir auch mit meinem direkten Team ran. Bei mir ist es so, also dieses Team von, wir nennen sie jetzt Vice Presidents, die ich habe, und das sind jetzt 8 an der Zahl, davon sitzen 2 in Deutschland, eine in Tschechien, 2 in UK, 2 in Belgien, 1 in den USA. Also internationaler wenig, wir könnten noch in Asien noch besser vertreten sein, in meinem Kernteam. Aber so agieren wir schon. Und so wären wir auch ohne Corona gewesen, ja, ohne die Pandemie gewesen, weil nochmal, es ist ein globales Team, es ist eine globale auch Vertriebs- und Kundenstruktur und dementsprechend, und selbst wenn wir alle am gleichen Ort sitzen würden, wäre es ja auch nicht so, dass wir da dort wären, sondern wären wir auch wieder ohne Corona in der Welt unterwegs. Ne? Und das ist, glaube ich, auch nochmal für die Philosophie wichtig. Und genauso bieten wir das natürlich inzwischen unseren Mitarbeitern auch sehr viel mehr an. Natürlich haben wir auch durch die Pandemie sehr viel mehr gelernt und bieten auch das Thema Remote sehr viel mehr an. Wir haben aber beides. Also wir haben natürlich auch Kunden, die unter dem Remote auch sehr stark gelitten haben und sagten, du, wir sind jetzt extra hier nach Köln gezogen und waren jetzt hier neu und waren in der Produktentwicklung, aber jetzt waren wir dann im Lockdown und waren ein Jahr lang zu Hause und konnten gar nicht sozialisieren und haben niemanden kennenlernen können. Also wir haben natürlich viele, die auch diesen Teamzusammenhang auch suchen und auch mit dem Team zusammenarbeiten wollen, zum Beispiel in der Entwicklung oder auch in Teams. Und das fällt auch meiner Mitarbeiterin in Belgien manchmal nicht leicht, die sagen, ich bin zwar Teil dieses globalen Teams, aber wir schaffen es gar nicht so oft, uns zu sehen. Ja, also da ist auch Remote nicht die allheilende Medizin oder Lösung für alles. Ich glaube, das Wichtigste ist hier eigentlich zu sagen, man geht sehr menschen- und bedürfnisspezifisch auf die Mitarbeiter ein. Denn jeder hat ein anderes Setup, jeder hat andere Bedürfnisse. Manche haben eine Familie, manche haben jemanden, den sie zu Hause noch betreuen müssen oder manche sind einfach gerne sehr viel mehr unterwegs in der Welt. Und da diese Individualität anbieten zu können. Ich glaube, das ist viel mehr das Erfolgsgeheimnis. Also nicht Remote oder Office, sondern noch sehr viel mehr auf die individuellen Bedürfnisse eingehen zu können. Und das, glaube ich, versuchen wir sehr stark und glaube ich, machen wir auch sehr erfolgreich inzwischen.
Sehr cool. Also Remote geht. Ich fasse das mal in Kürze zusammen. Also Remote geht immer besser. Sozusagen digital ist schon recht vorangeschritten für die letzten 5 Jahre. Es gibt aber noch riesige Potenziale. Auch ihr könnt nicht zaubern. Es gibt die klassischen sozusagen Daten, Länder, Wholesale-Issues. Plus ihr habt ein enorm erklärungsbedürftiges Produkt, also je nach Sparte. Mhm. Der Batteriemast ist wahrscheinlich jetzt nicht so pflegeintensiv. Sozusagen irgendwann wird dann wahrscheinlich die Lithium-Ionen-Akkus werden dann so ein bisschen Leistung verlieren. Aber da muss jetzt nicht irgendwie jede Woche jemand hinfahren und erklären, wie man den aufbaut. Vielen Dank für das Update und für die Einblicke. Und wir halten fest, ja, man kann Vakuumpumpen zumindest teilweise auch schon bei Amazon verkaufen. Und diese Dinge, die wir vor 10 Jahren in einem Workshop erzählt hätten, ja, die sind eingetreten.
Davon ist schon ziemlich viel eingetreten inzwischen, ja. Ja,
vielen Dank.
Zeit, einen neuen Workshop zu halten.
Das war's wieder. Ich freue mich weiterhin über euer Feedback und mittlerweile auch Bewertungen bei Spotify. Da kann man auch bewerten, nicht nur noch bei iTunes. Also bewertet auch mal schnell in der Spotify-App, falls euch der Podcast gefällt. Nächste Woche geht's weiter zum Thema Holzhandel. Wir haben eines der führenden Holzhandelsunternehmen inklusive Sägewerk interviewt. Da kann man eine ganze Menge über den Holzhandel lernen. Und übernächste Woche ist dann der Decathlon-Chef aus Deutschland zu Gast. Den dürften ganz, ganz viele von euch kennen, beziehungsweise Decathlon als Marke. Und der hat auch eine ganze Menge zu berichten. In diesem Sinne, eine schöne Woche und ein schönes Wochenende, wann immer ihr auch diesen Podcast hört.